Also wenn jetzt das, also die Auseinandersetzung mit von der philosophischen Seite her, was jetzt der Bezug dieser Ethnographica zum Westen ist, hat man immer zunächst natürlich die Kolonialgeschichte heutzutage als erste Reaktion rein, aber da gibt es eine ganze Geschichte und die muss man auch im Hinterkopf behalten. Klar, Kolonialzeit war eine Zeit, in der vieles von den Objekten nach Europa gekommen ist. Da muss man gleich dazu sagen, dass in den Ländern, wo es herkam, dieses europäische Konzept, dass man Objekte aufbewahrt in Museen, gar nicht, das gab es gar nicht. Also man kann da auch schlecht von Raub sprechen, weil Kultobjekte, die sind für den Kult gemacht und wenn sie verbraucht sind, sind sie verbraucht, da werden neue gemacht.
Das ist eigentlich funktionale Kunst.
Ne? Rein funktionale Kunst. Also man hat eine symbolische Funktion, ne? Aber eben ganz strikt gekoppelt an den Ritus, an den Kult. Ne? Und es ist eigentlich totaler Unsinn, da von Raub zu sprechen. Ne? Das ist jetzt sehr provokativ und sehr politisch unkorrekt, aber es ist eigentlich ein historisches Faktum. Und die sind natürlich von Kolonialbeamten mitgebracht worden, weil sie da irgendwie was in den Objekten gefühlt haben. Das ist in dem Untertitel von der Ausstellung auch dieses Magische, etwas, was eigentlich ja für sie unzugänglich ist, irgendwie fremd ist, aber dann auch umso anregender ist. Das hat die Leute, also waren wirklich, die haben das mitgebracht, ohne da jetzt zu kapieren, was jetzt der rituelle Kontext ist, aber das hat sie irgendwie angesprochen, was sie fasziniert, auch als Erinnerung. Ne? Und da sind dann in Europa Sammlungen entstanden. Und ich würde sagen, die Künstler waren eigentlich die Ersten, die darin was entdeckt haben. Entweder mit Rotluff dann die magische Seite, jetzt in der mehr französischen inspirierten Kunstgeschichte, wo Paris immer das Referenzzentrum war, da wurde es eben vor allem von dem Kubismus her gebraucht, als, ich würde sagen, als ein Keil, um von der optischen Darstellung, optisch-illusionistischen Darstellung wegzukommen. Ja. Der Picasso, der hat mal gesagt, mit 15 habe ich gemalt wie Raphael, ab dann habe ich den Rest meines Lebens damit zugebracht, mir das abzulernen. Ja. Und der erste Schritt war eben die Auseinandersetzung mit afrikanischer Kunst. Und das hat er gemacht, indem er Skulpturen gemacht hat. Ja. Also er ist also von der visuellen, von der optischen Wahrnehmung weggegangen. Er hat es umgangen über die taktile Aneignung und hat es dann in den Demoiselles d'Avignon verarbeitet. Ja.
Also weg vom perspektivistischen.
Ja, genau. Und das war für ihn scheinbar ein schwerer Schritt, weil er das
Schwerer Schlag, er musste alle seine Kenntnisse erstmal.
Da musste er erstmal blind mit dem Gefühl das umgehen. Ja, ja. Genau. Und dann hat er eben dann was hingekriegt, was eben sofort ganz, ganz breit rezipiert wurde, nämlich der Tatsache Rechnung zu tragen, dass eine Leinwand eben flach ist. Ja, die Wahrheit der Leinwand ist, dass sie flach ist. Ja. Da jetzt eine Tiefe zu machen, das ist eine Illusion. Mhm. Wenn man eine Wahrheit erreichen will, die etwas weitergeht, dann muss man eben dieser Tatsache Rechnung tragen, dass das Ding platt ist. Ja. Mhm. Und der Kubismus ist eben eine Möglichkeit, um, sagen wir mal, plastische Formen in die Fläche aufzuklappen und die dann eben auf malerische Weise zu behandeln. Und dann geht es dann auf einmal um Struktur und Form. Also da ist ganz, ganz klar, dass die primitive Kunst, die eben sehr stilisiert ist, die auch oft dann sehr kantig ist, dass man die dann eben zu sowas verwenden kann, um von etwas loszukommen, was 400 Jahre lang die europäische Kunstgeschichte bestimmt hat, geprägt hat. Und hier bei den Expressionisten ist eben mehr einerseits dieses Magische, obwohl Schmidt-Rottluff, also die wirklich die erste intensive Auseinandersetzung, kann man unten sehen, das ist auch eher das Strukturierende, also wie bei Picasso. Also, aber da hat er eben nicht gemalt, da hat er auch Skulpturen gemacht und da hat er Holzschnitte gemacht. Das ist eben auch ganz interessant, also höchstwahrscheinlich war er damals eben nicht in einem Völkerkundemuseum, sondern er hat das Buch von Karl Einstein gehabt. Da sind dann schon Abbildungen drin, da ist also schon die Plattheit ist dann schon vorgegeben. Dann tritt dann die Struktur hervor und er hat davon Holzschnitte gemacht. Insofern ist da eben auch eine formelle Aneignung zu sehen. Und dann nachher kam er immer wieder darauf zurück und dann wurde dann wieder das Magische wichtig. Also sind das auf zwei verschiedene Aspekte. Die ethnografische Auseinandersetzung ist wieder was anderes, hat auch ihre Legitimität. Das ist zum Kenntniserwerb und dann sind dann die Objekte eigentlich eher Dokumentationsstücke. Die dokumentieren einen ethnografischen Befund. Ist auch legitim, wird heute eben auch oft verschrien, weil dann eben eine Kultur die andere als Forschungsgegenstand sieht. Das ist dann auch immer etwas Erniedrigendes. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn man mehr Kenntnis über die Kultur hat, dann warum nicht? Ja? Das ist auch interessant. Ja.
Zwei Sachen kommen mir da jetzt als Frage. Das eine, also ich weiß selber noch nicht, was sie miteinander zu tun haben, werden wir rauskriegen. Das eine ist, dass jetzt sich immer ein bisschen die Frage stellt, diese Auseinandersetzung von Künstlern, selbst eines Picassos, der so gewaltig da reingegangen ist und mit so unglaublich viel Wirkkraft. So. Inwieweit war ihm und seinen Kollegen und den ganzen Nachfolgern, weil nach ihm gab es ja einfach nicht mehr die Möglichkeit, das Gleiche zu machen wie vorher, bewusst, dass in dieser Auseinandersetzung mit einer völlig anderen Kunst, aus einer völlig anderen Kultur sozusagen eine völlig andere Weltsicht eigentlich ja auch mitgesucht wird, also weg von diesem zentralperspektivistischen der Renaissance, was ja so eine Weltaneignung, also ich von meinem Standpunkt, ich kriege da alles rein, ich kann alles in mich hineinfressen, sozusagen aus dieser einen Perspektive, und es ist auch eine Herrschaftsperspektive, ganz eindeutig. Ja. Und das ist ja ganz anders bei Kunst zum Beispiel aus Afrika, man könnte jetzt andere mit reinbringen, die so sehr viel stärker so von dem Hier und Jetzt zum Beispiel an der Zeremonie ausgeht, eben da wird was gebraucht, das brauchen wir jetzt, um Bezug herzustellen zum Unsichtbaren. Das ist ja auch das, dieses Sichtbare, also Kunst, dient zur Herstellung eines Bezuges zum nicht mehr Sichtbaren. Inwieweit spielt das Ihrer Meinung nach wirklich dann eine konzeptuelle, philosophische Rolle auch in der Entwicklung der Avantgarde bzw. der zeitgenössischen Kunst?
Ich denke, dass es da eine ganz, ganz klare Kontinuität auch gibt. Also ich könnte mal ganz platt sagen, was bis zum im Akademismus die griechische Antike war, das war dann in der Moderne die afrikanische Kunst. Vorbild, um etwas zu realisieren. Und was eben auch in der westlichen Kunstgeschichte eine rote Linie ist, die da durchläuft, das ist eben, dass man sich Dinge auch fragmentarisch rezipiert. Das heißt, wenn es fragmentarisch ist, dann konzentriert man sich auf die Form. Das war schon bei den Antiken so. Da gab es im 19. Jahrhundert Diskussionen, muss man die abgebrochenen Gliedmaßen ergänzen, weil das ist dann auch eine Interpretationsgeschichte. Oder kann man sie so rezipieren? Und da gab es gegen Ende des 19. Jahrhunderts dann eine Erkenntnis, sie sind eigentlich viel schöner ohne die Arme. Venus viel schöner ohne die Arme.
Winkelmann und Co. haben das aber auch schon so gesehen. Ja. Gerade das Fragment als solches stellvertretend für die Antike.
Aber das Fragment, wenn Sie gut rumgucken, dann sehen Sie das auch hier. Eine Maske ist eigentlich ein Fragment. Ja. Die ist eigentlich erst komplett, wenn dann der ganze Kostüm dabei ist und wenn dann eine Figur drin ist, die mit tanzt, dann ist sie komplett. Das ist ein Fragment. Also insofern nimmt man dann ein Fragment raus und dadurch, dass man es herausnimmt, konzentriert man sich eben genau auf die Schönheit der Struktur und der Form. Und das ist, was Picasso ausschließlich interessiert hat. Ja. Wenn man sieht, er hat ja selbst diese Skulpturen gemacht und der inspiriert sich an ozeanischer Kunst, an iberischer Volkskunst, an afrikanischer Kunst. Also das in der Zeit, als er an den Demoiselles gearbeitet hat, hat er überall da sich das angeeignet und hat das dann auf die Leinwand übertragen. Also da ist es wirklich ganz, ganz klar, dass es eine rein ästhetische, visuelle Auseinandersetzung ist mit, also die formelle Auseinandersetzung ist mit diesen verschiedenen Kunstformen. Ne? In Deutschland denke ich, dass es etwas anders ist, weil da immer das romantische Bedürfnis, das pantheistische, Naturbeziehung, dass das eine Rolle gespielt hat. Und dann eben auch Nietzsche war für die Expressionisten ganz, ganz wichtig. Also die Kombinierung des Primitiven mit dem Modernen. Ja? Also das ist ein ganz anderes Resonanzboden, könnte man sagen, der dann eben auch dazu geführt hat, dass der Schmidt-Rolfo, obwohl er durchaus auch formal sich dafür interessiert hat, dann doch immer wieder auch das magisch Faszinierende darin gesucht hat.
Also die spirituelle Komponente, ich habe manchmal das Wort ist verpönt, aber welches ist das? Trotzdem mal nennen, weil das ist eigentlich ein bisschen schade, denke ich mal, bei Künstlern wie Picasso, wo eben wahrscheinlich so dieses sehr stark ich-betonte, um nicht zu sagen ego-betonte, ihm die Möglichkeit gegeben hat, das zu machen, was er gemacht hat. Aber letztlich ist er da irgendwo auch stehen geblieben oder hat die Möglichkeiten seiner Kunst nicht völlig entfaltet, also im Formalen natürlich, keine Frage, aber nicht in dem, was Kunst darüber hinaus noch machen kann, um wirklich unsere Sicht oder Zugang zur Welt zu verändern.
Haben die gerade sozusagen unbewusst Mondrian zitiert, weil der hat das dem Picasso wirklich vorgeworfen in einem Brief, dass er Picasso nicht die Konsequenzen gezogen hat von seiner Entdeckung, die logischen Konsequenzen. Der ist wieder zurückgegangen und der Mondrian ist da weitergegangen.
Das ist absolut richtig. Ja. Das sehe ich auch so. Und jetzt mache ich mal einen Sprung zu der anderen Frage, die ich hatte, also die sich für mich da so anschließt, einfach weil ich damit aus persönlichen Gründen komischerweise, lustigerweise Kontakt hatte. Sie haben ja sicherlich von dem Louvre-Projekt in Abu Dhabi gehört.
Ja,
ich habe einen ausführlichen Bericht darüber gesehen, der auf Arte lief. Bin selber noch nicht da gewesen, muss ich jetzt dazu sagen. Also ich habe nicht geguckt, wie wirkt es wirklich auf einen, was ist das wirklich, was macht das mit einem so. Da ist es ja völlig extrem und auch ganz anders als hier, das ist klar. Also hier ist ja ein klarer Bezug zwischen den Skulpturen, die ausgestellt sind, und dem Bildern bzw. dem Künstler da. Mhm. Dort ist es offensichtlich so, dass unheimlich ausgewählte, wunderbare, tolle Objekte aus ganz verschiedenen Kulturen und künstlerischen Richtungen und auch Zeitepochen zusammengestellt werden oder nebeneinander, wohl sehr ausgeklügelt überlegt und so. Und da brach in Frankreich eine riesen Empörung los, von wegen, die mit ihrer Kohle holen sich jetzt die Kultur rein, die sie selber nicht hingekriegt haben, so ungefähr. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig spannend. Es zieht jetzt einen Riesenbogen, der jetzt natürlich weit wegführt von dem Projekt der Ausstellung hier im Bucelius Kunstbuch. Nee, ich finde es aber interessant.
Nee, aber das hat schon damit sehr viel zu tun, gerade mit der Rezeption von nicht-europäischen Kunstformen. Das ist ja, ich meine, ich komme von der zeitgenössischen Kunst, da spielt das ja schon einige Zeit eine Rolle. Da gab es die Ausstellung Magicien de la Terre am Ende der 80er Jahre in Paris, wo dann sozusagen die Kunst globalisiert wurde. Was aber viel zu wenig anwesend ist in dieser ganzen Diskussion, was eigentlich wirklich fehlt, und das wäre ein wesentliches Element, um das besser zu platzieren, das ist dieser Kunstbegriff, der dann von so einem Projekt wie im Louvre Abu Dhabi von der französischen Seite immer wieder zitiert wird, der humanistische, dieser Weltsicht, das ist etwas, was in Europa entstanden ist.
Ja,
leider Gottes kann man
natürlich
das nur sagen, das ist ein Faktum. Es ist nicht politisch unkorrekt, es ist einfach ein Faktum. Es ist in Europa entstanden und das ist etwas, was eigentlich, wenn man jetzt das mal ganz global vor den Hintergrund der gesamten Menschheitsgeschichte stellt, ein ziemliches Kuriosum ist, eine ziemliche Ausnahme. Weil der Mensch, gibt es seit 200.000, 300.000 Jahren, je nachdem, wie der Wissenschaftler das sagt, der unterscheidet sich ja von seinen nächsten Verwandten dadurch, dass er über Symbolsysteme eine engere Kollektivisierung gefunden hatte. Dass also das Kollektive, was es auch in der Tierwelt gibt, eben verstärkt wurde durch Symbolsysteme, durch Sprache, Kommunikation, Kultur, all diese Dinge. Und in dieser Kollektivisierung ist es so, dass also immer die Welt von dem jeweiligen Kollektiv interpretiert ist. Gibt es keinen Platz für das Subjekt, um da auszuscheren. Der ist ein Heretiker, mit Kopf kürzer gemacht oder ausgestoßen, je nachdem. Ne? Gibt es nicht. Ne? Andere Kulturen sind Feinde, da macht man Krieg mit. Ne? Also es ist immer dieses Ethnozentristische, das ist also urmenschlich. Ja? Da gibt es keinen Raum für ein Subjekt, um zu sagen, wacht eben, das ist ja schön, sehr schön, was Sie haben, aber ich habe ein bisschen etwas andere Meinung. Und das hat angefangen im Moment, wo Künstler ihre Kunstwerke signiert haben in der Renaissance.
Ja.
Da kommt auf einmal etwas rein, wo der Künstler sagt, okay, ist ja alles ganz gut, aber ich sehe es ein bisschen anders. Und das wurde vor allem rezipiert, zunächst nur von einer ganz kleinen Gruppe, aber dann wurde das immer mehr kulturbestimmend. Und dann ist daraus auch die Wissenschaft entstanden, wo ein Wissenschaftler sagen kann, ich traue nicht für meinen Sinnen. Die Wahrheit, die liegt jenseits der direkten Wahrnehmung. Und das sind alles Dinge, die zwischen der Renaissance und dem 18. Jahrhundert entstanden sind. Das humanistische Weltbild ist also ein humanistisches, das ist also, was die Menschen alle gemeinsam haben. Universell. Das gilt für Chinesen, für Japaner, für Afrikaner, für uns auch. Wo fängt das an, wo hört das auf? Es fängt mit dem Symbolsystem an und dann ist dann irgendwo eine Grenze zum Computer, wo er sagt, okay, der Mensch, der ist dann immer noch nötig, wenn man irgendwo Bedeutung drin sehen will. Also dieses universelle, humanistische, das haben sich die Araber in der Tat eingekauft, denn da ist es nicht entstanden, es ist in Europa entstanden. Aber wir sind also im Augenblick in einer globalisierten Welt, aber die Globalisierung, das ist die Wirtschaft, das ist Technologie, das ist Werbung, das sind also Massenmedien, Kulturindustrie, das ist alles globalisiert. Und das gibt uns so eine Idee der Uniformität. Aber wenn man etwas tiefer geht, was ist ja dann wird es dann schwieriger. Mhm. Und da entstehen immer mehr Friktionen heute, sogar in Europa, dass man auf einmal von fremden Dingen Angst hat. Also wir haben viel zu wenig Bewusstsein für dieses humanistische Weltbild. Das ist eben im Augenblick, gerade auch in der Diskussion mit Humboldt-Forum, ist das ein Problem.
Wir waren nochmal bei Abu Dhabi gelandet.
Hervorragend.